Heute wird es so richtig schwäbisch in der Chefetage. Nein, nicht weil wir wieder über Autos reden, sondern über ein anderes Produkt, was eben auch so richtig urschwäbisch ist. Spätzle. Ich bin zu Gast bei einem der größten Teigwarenproduzenten Deutschlands, nämlich bei Alpgold, mitten auf der Schwäbischen Alb. Und dieses Unternehmen ist ein echtes Nudelschwergewicht. Denn es produziert über 150 Tonnen Teigwaren pro Tag. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eine gewaltige Zahl. 150.000 Kilo Nudeln jeden Tag. Gleichzeitig ist Alpgold aber auch ein echtes Familienunternehmen und wird von zwei Brüdern geführt. Mit einem von beiden, André Freidler, spreche ich in dieser Episode über die Herausforderungen der Lebensmittelbranche und vor allem über schwäbisches Leadership. Viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode in meinem Podcast Chefetage. Ich freue mich total, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich bin live neugeboren und ja, wenn ich einmal nicht gerade hier Podcast aufnehme, unterstütze ich Unternehmer und Führungskräfte bei ihrer strategischen Positionierung und ihrer persönlichen Kommunikation. Und hier im Podcast Chefetage, da spreche ich mit ganz vielen spannenden Führungspersönlichkeiten und Unternehmerinnen und Unternehmern genau über diese Themen. Also etwa über Unternehmertum, über Leadership und zusätzlich natürlich auch über die Herausforderungen ihrer jeweiligen Branche. Wenn dich das also genauso interessiert wie mich, dann bist du hier ganz genau richtig. Ich versuche ja hier immer so eine möglichst große Bandbreite und Vielfalt reinzubringen, was so die Branchen meiner Gäste angeht, vom Industrieunternehmen zum Automobilhersteller, von der Lebensmittelindustrie bis zum Softwareunternehmen und auch Startups. Und vieles mehr. Und heute kommt im Bereich Lebensmittel ein neuer Bereich dazu, den wir so noch nicht hatten. Die heutige Episode ist dabei für mich etwas ganz Besonderes, weil vielleicht hast du das ja hier schon ein paar Mal so ein bisschen rausgehört, dass ich zwar inzwischen aus Hamburg komme, aber tief im Herzen eigentlich ein geborener Schwabe bin. Zuletzt kam das, glaube ich, in der Episode mit Wolfgang Ufer, dem Chef von Smart Deutschland, ganz gut raus. Und so als ja, Exilschwabe habe ich zwei Sachen, die mir so ganz besonders am Herzen liegen. Auf der einen Seite die Schwäbische Alb und ja, in der Tat auch Spätzle. Das geht so weit, dass meine Eltern mir letztes Weihnachten ein ganzes Paket verschiedener Spätzlesorten geschenkt haben mit so einem leichten Augenzwinkern, weil ich einfach ständig Spätzle koche. Und was hat das jetzt mit dem Podcast zu tun? Ich bin heute hier in Trochtelfingen, was mitten auf der Schwäbischen Alb ist, also schon einen Punkt abgehakt. Und dort bin ich bei einem Unternehmen, was der, ich vermute wahrscheinlich der größte Hersteller von Spätzle überhaupt ist und einer der größten Teigwarenproduzenten Deutschlands ist, Alpgold. Alpgold ist ein Familienunternehmen, das Thema hatten wir ja hier schon oft, also allein deshalb schon spannend, in dritter Generation und ja, die engagieren sich sehr für Nachhaltigkeit und ich darf heute mit einem der beiden Geschäftsführer sprechen, dem Enkel des Firmengründers. Herzlich willkommen, André Freidler.
Es freut mich sehr, dass du den Weg zu uns gefunden hast, auf die Schwäbische Alb nach Trochtelfingen und ich hätte die Einleitung nicht besser machen können.
Vielen Dank. Ich habe, wer genau aufgepasst hat, hat gemerkt, ich habe heute auf mein übliches Moin verzichtet, weil ich dachte, das passt jetzt einfach heute überhaupt nicht.
Genau. Wir sagen Hallo, Servus.
Sehr gut. André, bevor wir auf ja, das Unternehmen kommen, auf die ganzen vielen Themen, die wir dafür so uns vorgenommen haben, erstmal, wer bist du ganz persönlich? Gibt es so Phasen und Zeiten, wo du auch mal nicht arbeitest? Was machst du dann? Was gibt's über dich zu berichten?
Ja, die gibt's tatsächlich auch. Mein Name ist André Freidler. Ich bin 37 Jahre alt, Vater von zwei Kindern, zwei Töchtern. Die jüngste davon ist erst 3 Monate alt. Insofern ist mein Familienleben natürlich momentan sehr aktiv und fordernd, eine wunderschöne Zeit. Das ist eigentlich dann schon die Antwort auf die Frage, was ich nebenberuflich mache. Und wenn dann noch ein bisschen Zeit übrig bleibt, gehe ich natürlich liebend gern hier unsere wunderschöne Alb anschauen, ob auf dem Fahrrad, zu Fuß, beim Joggen oder auch beim Laufen. Alles, was in der Natur sich abspielt, ist mein Ausgleich.
Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Das ist so eine übliche Frage, die ist bei Nachfolgern im Familienunternehmen natürlich immer anders zu beantworten als bei jemandem, der so eine richtige Karriere in externen Unternehmen macht. Aber trotzdem, was hast du so als Ausbildung vielleicht studiert? Was hast du gemacht?
Genau, also wie bin ich dahin gekommen, wo ich heute bin? Da würde ich eigentlich sagen, ich bin geboren. Ich bin hier in Trochtelfing geboren, ich bin direkt an der Firma aufgewachsen und ja, es war in meiner Kindheit mein Spielplatz und die Arbeitsstätte meiner Eltern zugleich. Insofern die Bindung zu unserem Unternehmen ist mir in die Wiege gelegt worden im sprichwörtlichen Sinne, was natürlich nicht bedeutet, dass ich von vornherein auch wusste, dass ich hier mal mit einsteige. Und deshalb habe ich nach meinem Abitur ein klassisches BWL-Studium gemacht in Reutlingen an der ESB. Der Studiengang hieß damals Außenwirtschaft, den gibt es glaube ich so heute gar nicht mehr, aber war eben ein BWL-Studium mit internationaler Ausrichtung. Deshalb in dem Zuge durfte ich auch ein bisschen in der Welt rumreisen, was mir sehr gut getan hat und natürlich nochmal ganz neue Blickwinkel gegeben hat. Und dann habe ich meinen Bachelor dort fertig gemacht und war dann eben in der Situation, wo wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen kommen, dass ich relativ plötzlich und unerwartet ins Unternehmen einsteigen musste, muss man eigentlich sagen. Genau.
Genau, da kommen wir auf jeden Fall gleich noch drauf. Bevor wir da so richtig einsteigen, auch über ja, das Thema Familienunternehmen zu sprechen, vielleicht nochmal ein kleiner Überblick. Was ist Alpgold? Was macht Alpgold? Also ich kann schon so viel sagen. Ich glaube, viele kennen es auch aus den Supermärkten, weil also selbst bei uns in Norddeutschland steht inzwischen Alpgold in ganz, ganz vielen Supermärkten. Ich sehe es da immer wieder. Es ist Gott sei Dank im Übrigen auch. Früher war es immer so, dass immer, wenn wir mal nach Baden-Württemberg gefahren sind, dann haben wir uns den Kofferraum mit verschiedenen Spätzle-Produkten vollgemacht. Inzwischen geht das sehr gut auch in der Diaspora. Aber erzähl doch mal, was gehört alles zu Alpgold? Was stellt ihr her? Vielleicht auch so ein bisschen, wie ist die Geschichte des Unternehmens?
Sehr gerne. Alpgold ist ein klassischer Spätzle-Produzent im Ursprung, aber mittlerweile eigentlich viel mehr als das. Wir sind ein Familienunternehmen, gegründet durch meinen Großvater, du hattest es eingangs schon gesagt. Dann damals aber als Hühnerhof gegründet im Jahr 1968. Also wir haben starke landwirtschaftliche Wurzeln, die uns auch heute noch prägen, kann man sagen. Und irgendwann stand mein Vater, als er dann ins Unternehmen in den 70er Jahren eingestiegen ist, vor der Frage, tja, was machen wir denn mit den ganzen Eiern? Die wurden zwar immer schön, wie man es noch von früher kennt, mit dem Eierauto von Haustür zu Haustür gefahren. Aber es ist natürlich schwer steuerbar, wie viel Eier habe ich jeden Tag und wie viel Absatz habe ich jeden Tag. Und dann kam es immer wieder vor, dass einige Eier mit zurückkamen und die wollte ein Schwabe natürlich nicht wegwerfen. Insofern lag die Überlegung nahe, was machen wir mit diesen übrigen Eiern? Und auch da wieder eine sehr naheliegende Idee, die kann man doch eigentlich zu Teig verarbeiten. Spätzle draus machen, trocknen und damit ist das Ei haltbar. Also eigentlich war es eine Problemlösung im Ursprung. Man hat dann das gemacht, hat die produzierten Spätzle einfach mit auf die Eierautos genommen und mitverkauft. Dann ist aufgefallen, das läuft ja gar nicht schlecht und so war eigentlich der Ursprung unserer Aktivitäten im Nudelbereich. Und bis in die Mitte der 90er Jahre wurden auch beide Standbeine betrieben, also die Hühnerhaltung und die Nudelproduktion gleichzeitig. Und das war irgendwo der Punkt, wo mein Großvater dann sich aus dem Unternehmen auch zurückgezogen hat. Er war immer der Vertreter der Hühnerhaltung und mein Vater war eher der Fan der Nudel. Und genau, das war dann irgendwo der Entscheidungs- oder der Wendepunkt, wo es dann drum ging, okay, jetzt fokussieren wir uns. Und mein Vater hat sich dann für die Spätzle entschieden und die Palette an Produkten, die wir herstellen und anbieten, nach und nach erweitert. Das ging dann von der Spätzle über die Walznudel bis hin mittlerweile auch klassisch italienische Spaghetti, Fusilli, Penne, aber auch so Spezialitäten wie süditalienische Orecchiette, Strozza Pretti. Die Nudelfans kennen das, aber auch Maultaschen. Gehört im Schwabenland mit dazu, also kühlpflichtige Nudeln, Schupfnudeln, Spätzle aus dem Kühlbereich, all das können wir anbieten. Und zwischenzeitlich nach der Übergabe an uns im Jahr 2012 haben wir uns noch entschieden, in den Bereich der glutenfreien Nudelproduktion mit einzusteigen, was auch heute ein wichtiges Standbein für uns ist. Und ja, jetzt habe ich so ein bisschen ausgeholt über die Firmenhistorie und hoffentlich auch schon ein bisschen beantwortet, was machen wir. Denn wir sind nämlich sehr stolz drauf, dass wir eine wahnsinnige Vielfalt anbieten können. Wir behaupten ungern von uns, dass wir der Größte und der Beste sind, weil wir das auch nicht wissen, ob wir der Größte sind und ob wir der Beste sind, müssen andere beurteilen. Aber unser Ziel ist es immer, eine Vielfalt anzubieten an verschiedensten Nudelprodukten.
Ja.
Und gleichzeitig auch nah bei unseren Kunden zu sein und zu versuchen, natürlich unsere Qualitätsmerkmale zu vermitteln. Das tun wir, indem wir jeden Verbraucher einladen zu uns, um sich die Produktion anzugucken. Wir bieten täglich Produktionsführungen an und betreiben hier am Standort in Trochtelfingen auch einen eigenen Laden, ein eigenes Restaurant, in dem man sich dann selber davon überzeugen kann. Wir haben eine Kochschule, wo Leute üben können und mit ein paar Handwerksgriffe oder Handwerkszeug für den Umgang mit unseren Produkten mit an die Hand bekommen. Betreiben einen Kräutergarten hier am Standort mit 2 Hektar, an dem wir auch zeigen, was die Schwäbische Alb, die hat ja so ein bisschen den Stempel karge Landschaft, aber mitnichten hier, selbst auf 700 Meter Höhe, ist es so, dass über 1000 verschiedene Kräuter und Gewürze angebaut werden können, die wir hier anbauen und den Leuten auch zugänglich machen. Ja, insofern, ich komme wieder zurück auf den Ursprung der Landwirtschaft und vor allem auch der Direktvermarktung. Wir waren früher mit unseren Hofautos von Haustür zu Haustür unterwegs. Das machen wir in dem Sinne so nicht mehr, wobei viele unserer Kunden das auch heute noch so betreiben. Aber den engen Kontakt zu unseren Verbrauchern, den pflegen wir auch heute noch, indem wir sie einladen hier zu uns, um die Schwäbische Alb, um uns Alpgold kennenzulernen und vor allem Vertrauen zu schöpfen, weil Lebensmittel hat einfach sehr, sehr viel mit Vertrauen zu tun. Es ist unser Produkt, eine Nudel, ist bei vielen Verbrauchern mehrfach die Woche auf dem Teller und da will man natürlich schon wissen, was man da isst und
wo es herkommt. Ja.
Wo es herkommt, ganz genau, ja.
Jetzt erzähl doch noch mal ein kleines bisschen, also wer das jetzt so hört, ne, das klingt super und gleichzeitig kriegt man noch nicht so richtig ein Gespür dafür, wie groß ihr eigentlich seid. So, ne? Also das könnte jetzt ja auch, sagen wir mal, so ein kleiner, sehr lokaler Nudelproduzent sein, der halt es geschafft hat, auch in die Supermärkte bei mir oben ein bisschen zu kommen. Aber ich habe mal eine Zahl gelesen, wie viele Nudeln hier bei euch pro Tag das produziert werden. Da war ich sehr beeindruckt. Das sind ja viele Tonnen, die hier jeden Tag entstehen.
Das stimmt, genau. Wir sind, also die Größe, viele messen sind Mitarbeiter und wir beschäftigen aktuell knapp 500 Mitarbeitern an 2 Produktionsstandorten, beide hier in Süddeutschland und produzieren am einen Standort circa 60 Tonnen Nudeln jeden Tag und am anderen Standort circa 90 Tonnen Nudeln.
Ja.
Insofern in Summe rund 150 Tonnen jeden Tag, die bei uns vom Band laufen.
Ja.
Woche für Woche, also die müssen schon auch vertrieben werden. Ganz genau, ganz genau. Auch vielleicht eine spannende Zahl, die Menschen bei unseren Betriebsführungen beeindruckt. Auch wiederum zurück zu unserem Ursprung. Wir arbeiten natürlich immer noch sehr viel mit dem Produkt Ei, wo wir Wert drauf legen, dass wir das Ei in der Schale bei uns sehen. Gibt mittlerweile natürlich auch die Möglichkeit, flüssiges Ei in Containern zu beschaffen. Das wollen wir nicht, weil wir als Hühnerhof das Ei einfach sehen wollen und schlagen unsere Eier, die wir für unser Spätzleteig verarbeiten, jeden Tag frisch auf, damit die innerhalb von 24 Stunden dann auch verarbeitet sind. Und Tag ein, Tag aus schlagen wir ungefähr 200.000 Eier pro Tag auf. Und ja, das macht natürlich eine Maschine, das schafft dann, ne, das schafft man von Hand nicht mehr.
Bräuchte man viele Leute für, ja.
Genau.
Und ich habe gelesen, du sagtest jetzt gerade 2 Produktionsstandorte hier in Baden-Württemberg, aber ich glaube, ihr habt hier sogar eine Tochtergesellschaft in den USA. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig, genau. Dort sind wir seit 2018 mit einer eigenen Gesellschaft vertreten. Die ist ein Vertriebsstandort und ein Logistikstandort. Das heißt, die Nudeln, die wir dort vertreiben unter der Marke Al Dente, werden hier produziert und dann in die USA an unseren Vertriebsstandort geschickt und dort dann weiter verteilt. Genau.
Ich habe mir die Webseite mal von Aldente angeschaut. Also vielleicht habe ich es übersehen, aber ihr könntet da das Hohelied der Spätzle noch mehr singen. Also da ist sehr viel Italienisch, aber ich glaube, dem Amerikanern mal Spätzle beizubringen, das wäre, glaube ich, ein guter Plan.
Ja, das ist tatsächlich ein sehr guter Punkt und eine gute Beobachtung. Ist aber eine bewusste Abgrenzung, weil wir seit vielen, vielen Jahren unsere Spätzle nicht über eine eigene Gesellschaft, sondern nur über einen Importeur in die USA bringen. Das läuft dann nicht unter dem Namen Aldente, sondern unter dem Namen Bechtle. Bechtle war früher ein eigenständiger Nudelhersteller aus dem Raum Tübingen, den wir dann übernommen haben. Und damals gab es einen Kunden in den USA, der 3-4 Paletten Spätzle gekauft hat. Und dieser Kunde hat es eigentlich geschafft, aus diesen 3-4 Paletten im Jahr 3-4 Container in der Woche zu machen. insofern kann ich mit Stolz sagen, dass wir wahrscheinlich sogar auch Marktführer mit Spätzle in den USA sind.
Sehr gut. So muss das sein. Du hast jetzt erzählt oder schon gerade so ein bisschen in der Vorstellung angedeutet, dass du und ja auch dein Bruder, ihr führt ja das Unternehmen zu zweit, dass ihr das Unternehmen sehr, sehr schnell und auch sehr überraschend übernehmen musstet. Magst du das nochmal so ein bisschen erzählen, wie das war damals?
Das mache ich gerne. Wir sind mit unserem Studium, mein Bruder ist nur 1,5 Jahre älter als ich und er war durch einen weiteren Auslandsaufenthalt eigentlich in genau der gleichen Bildungssituation wie ich. Auch er hat ein betriebswirtschaftliches Studium abgelegt und wir sind beide im Alter von 22 und 23 dann mit unserem Studium gleichzeitig fertig geworden. Und leider ist eigentlich zeitgleich unser Vater sehr plötzlich und unerwartet verstorben. Ja, also das ist natürlich ein Riesenrückschlag persönlich in allererster Linie und natürlich das Geschäft stand dann auch irgendwo ohne die Führungsfigur da, die wirklich hier den Standort geprägt hat. Mein Vater hat den Betrieb aus einem landwirtschaftlichen Betrieb zu einem professionellen Mittelständler entwickelt mit wirklich vordenkenden Ideen, visionären Konzepten. Hier nur das Standort Kundenzentrum, gläserne Produktion. All das ist unter der Führung meines Vaters entstanden. Und dementsprechend war natürlich auch die ganze Firma sehr an ihm ausgerichtet. Sehr logisch bei einem familiengeführten Unternehmen. Ja. Gott sei Dank hat er das Ganze mit ständiger und starker Unterstützung meiner Mutter aufgebaut. Das heißt, meine Mutter war schon immer mit im Unternehmen und eher in der im Finanzwesen und im Personalwesen aktiv, war diejenige, die meinem Vater den Rücken freigehalten hat und war damit eigentlich in allen Vorgängen involviert. Und
es konnte also gut übernommen werden, trotz der schweren Situation.
Also es ist natürlich eine Riesenlücke gerissen worden. Wir sind, mein Bruder und ich, hatten ein Studium zwar in der Tasche, aber noch wenig Berufserfahrung, geschweige denn von extern irgendwo mal Erfahrung sammeln können und sind da sehr ins kalte Wasser geworfen worden und nur durch die Erfahrung und die Routine unserer Mutter ist es uns dann auch gelungen, langsam in das Unternehmen reinzuwachsen, obwohl ja die Situation damals erfordert hätte, dass wir sofort voll da sind. War uns aber nicht möglich, weil wir einfach noch viel Erfahrung sammeln müssen.
Ja,
dann war das am Anfang natürlich so, dass wir uns zu dritt in jeden einzelnen Termin gesetzt haben, wir erstmal mitgelaufen sind, zugeguckt haben, gelernt haben. Dadurch, dass wir hier am Standort schon als Kinder immer präsent waren, kannten uns die langjährigen Mitarbeiter. Wir kannten die langjährigen Mitarbeiter auch und natürlich auch in der Belegschaft war dieser Schicksalsschlag, dass mein Vater plötzlich nicht mehr da war, eine Riesenschockstarre erstmal. Und da hat man gemerkt, wie sich alle nochmal ein paar Schippen drauf gelegt haben. Und alle waren sich auch der Aufgabe bewusst, mein Bruder und mich hier einzuführen. Also man hört ja oftmals, dass wenn dann die Nachfolger kommen, dass dann erstmal zugemacht wird. Aber bei uns war das genau andersrum, weil alle zusammengerückt sind. Jeder hat einfach ein bisschen mehr Verantwortung übernommen. Und insofern bin ich total dankbar heute, dass wir das geschafft haben. Das war eine Mammutleistung von der gesamten Belegschaft. Und ich bin einfach dankbar, dass ich viel lernen durfte und hätten uns das trotzdem gerne anders vorgestellt, denn vom Besten konnten wir nicht lernen von unserem Vater. Genau. Ja. Ja, wir sind damals also alle Termine zu dritt und dann gingen natürlich überall hier und da Projekte los. Da ist mal eine Baustelle aufgegangen und so haben wir uns eigentlich abgewechselt. Wir haben uns geguckt, okay, wo muss man was machen, wo muss man rein? Und dann sind mein Bruder und ich haben uns diese Themen angenommen und es ging dann wirklich von der Inbetriebnahme einer nicht so gut funktionierenden Maschine dann musste man im Vertrieb einen Vertriebskanal übernehmen. Und so waren wir eigentlich erstmal themenbezogen überall im Unternehmen unterwegs, konnten uns das alles angucken und konnten eigentlich so auch die Strukturen nochmal besser kennenlernen. Mhm. Genau.
So diese Möglichkeit, dass dann eure Mutter erstmal, die war ja dann erstmal als Geschäftsführerin aktiv und ihr konntet lernen. Das ist natürlich ein ganz, ganz wertvoller Moment. Ich habe vor einer Weile mit einer Hamburger Unternehmerin gesprochen, Zoe André, die ist Geschäftsführerin von LeakCare. Das ist ein Unternehmen, die machen so für Großkonzerne eine Software für deren Rechtsabteilungen. Die hat auch, ich glaube, 30 oder 40 Mitarbeiter, also ein großes Softwareunternehmen. Und die war tatsächlich vor der gleichen Herausforderung, nur dass sie tatsächlich alleine übernehmen musste, auch wirklich von einem Tag auf den anderen, mit 23. Also sehr, sehr ähnlich. Und die hat erzählt, dass eine große Herausforderung war natürlich, im laufenden Betrieb reinzuwachsen und sofort eben als Geschäftsführerin Verantwortung zu übernehmen, aber dann auch gleichzeitig irgendwann, natürlich nicht in den ersten Wochen und Monaten, das ist klar, aber irgendwann auch dann es zu schaffen, eigene Akzente zu setzen und zu sagen, okay, wie gestalte ich denn jetzt das Unternehmen? Also nicht nur darauf zu gucken, was hat der Vater vielleicht mal gemacht oder was wollte der, sondern dann irgendwann selber zu gestalten, vielleicht auch eigene Wege zu gehen. Wie war das bei euch? Ist also wahrscheinlich immer noch so eine Balance, ne, zwischen dem zu bewahren, was vielleicht so mal als Vision da war und dann aber auch eigene Ideen zu entwickeln?
Absolut, ja. Also das kommt nach und nach. Wir haben von Anfang an gesagt, wir können die riesigen Fußstapfen unseres Vaters nicht eins zu eins ausfüllen. Wollten wir auch nicht. Uns war es immer wichtig, den Weg weiterzugehen, den er angefangen hat, aber natürlich mit unseren eigenen Möglichkeiten und auf unsere eigene Art. Und so hatten wir uns das vorgenommen und ich denke, das ist uns auch gut gelungen. Am Anfang hat man natürlich tatsächlich bei jeder Entscheidung, die zu treffen war, hat man sich gefragt, wie hätte er das jetzt gemacht? Und über die Zeit gewinnt man natürlich Sicherheit, gewinnt man Erfahrung und gewinnt man auch ein bisschen seinen eigenen Stil. Wenn man 22 Jahre alt ist, da lernt man noch viel. Ich lerne heute auch noch sehr viel, jeden Tag, aber ich glaube, man ist dann noch sehr in der Findungsphase und bildet so seine eigene Persönlichkeit im professionellen Leben aus. Und das war für uns sehr wichtig, dass wir uns unseren Weg finden. Als Beispiel, mein Vater hat hier am Standort und auch bei verschiedenen Veranstaltungen auf vielen Podien mitgewirkt, wo es um das Thema Gentechnik ging. Er war ein absoluter Gentechnik-Gegner und hat da auch versucht, die Meinung nach außen zu tragen und irgendwo mitzuwirken, dass die grüne Gentechnik nicht so stark Einzug erhält hier in unserer Landwirtschaft. Als mein Vater plötzlich weg war, wurde Alpgold quasi wöchentlich angefragt, ob wir auf einem Podium sitzen können. Mhm. Das war natürlich für meinen Bruder und für mich, wir hatten einfach das Fachwissen nicht, das war nicht unser Steckenpferd. Wobei wir von der Überzeugung her heute noch, unsere Produkte sind alle gentechnikfrei ausgelobt und dem bleiben wir auch treu, aber wir konnten natürlich nicht da jetzt
nicht euer Schwerpunkt.
Die Meinung nach außen tragen und so hat sich das weiterentwickelt. Und heute ist unser Thema die Innovation, neue Produkte rauszubringen, zu experimentieren und einfach als modernes Unternehmen natürlich mit traditionellen familiären Wurzeln. Aber in so einem, ja, man mag ja meinen, der Nudelmarkt, da passiert nicht viel, aber im Gegenteil, da ist sehr, sehr viel möglich und Das ist so der Weg, den wir für uns gefunden haben.
Da komme ich auf jeden Fall gleich nochmal drauf, was da so passiert im Nudelmarkt. Was mich noch interessieren würde, ist, ich habe vor kurzem gesprochen mit zwei Gründern aus der Nähe von Frankfurt, Jakob und Benedikt Sohns. Die haben im Medizinbereich selber ein Unternehmen gegründet. Und ich habe damals schon gesagt so, ich habe auch einen Bruder und mit dem verstehe ich mich auch sehr, sehr gut. Wir haben eine sehr gute und enge Beziehung. Ne? Also Grüße an dich, Falk, an dieser Stelle. Aber mit ihm jetzt ein Unternehmen gründen und führen und leiten, ich weiß ja nicht. So, und das würde wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle ziemlich haken. Und bei dir ist es jetzt ja so, du bist Co-Geschäftsführer mit deinem Bruder. Das ist ja eng. Und ich glaube, deine Mutter ist ja trotzdem auch immer noch sehr stark mit im Unternehmen dabei. Das ist also eine sehr enge Geschichte hier. Wie funktioniert sowas und wie kriegt man dann vielleicht auch eine Trennung dahin zu dem Moment, wo man dann mal irgendwie privat zusammensitzt?
Also ich fange vielleicht mit der zweiten Frage an. Die Trennung ist, ich denke, da spreche ich für ganz viele Familienunternehmen, wo alle Familienmitglieder eigentlich in der Firma mitwirken. Natürlich nimmt man das mit an den Esstisch.
Ja.
Und natürlich redet man auch an Weihnachten über die Firma. Aber das ist für uns ja keine Bürde, sondern es ist einfach Teil unserer Familie. Und dementsprechend die Frage nach Trennung zwischen Privat und Beruf stellt sich für uns nicht, weil das einfach mit dazu gehört. Ja. Auch in meiner jungen Familie jetzt mit meinen Töchtern und meiner Frau, es ist immer ein starker Bezug zu Alpgold da. Wir sind sehr viel hier, auch meine Töchter. Und dementsprechend ist auch das bei uns wieder Teil des Alltags.
Die wachsen auch damit auf.
Genau. Ja. Ja. Und bisher hat sich auch noch niemand beschwert.
Ja. Ich finde das gerade sehr erfrischend, weil ich habe nämlich sehr häufig, dass wenn ich mit Familienunternehmerinnen und Unternehmern spreche, wenn ich diese Frage stelle, dann bekomme ich immer etwas, was ich häufig als sehr gut vorbereitete Antwort empfinde, von wegen, ja, wir haben unsere Techniken, dass wir das natürlich gut trennen und man muss das schaffen und ich weiß nicht was. Und du sagst einfach nur, es ist ja eins.
Eben, also es ist, ich meine, das sagt ja auch der Begriff Familienunternehmen.
Ja.
Ist, klar, man kann sagen, das wird durch eine Familie geführt, aber es ist auch Teil einer Familie. Und dementsprechend halte ich von dieser klaren Trennung nicht viel, weil bei uns zumindest würde sie nicht funktionieren.
So, und jetzt auf den ersten Teil der Frage zurück. Ist das etwas, dass ihr Brüder seid und dass ihr mit eurer Mutter zusammenarbeitet? So eng, ist das etwas, was eher hilft? Oder ist es auch manchmal etwas, wo man sagt, ich hätte hier auch vielleicht lieber so einen externen Geschäftsführer noch, wo ich im Zweifel einfach meinen eigenen Stiefel durchziehen kann oder?
Also da muss ich jetzt sagen, braucht man vielleicht dann doch auch Techniken. Wir sind natürlich, es gibt Vor- und es gibt Nachteile. Ich denke, der größte Vorteil, der auch eigentlich alle Nachteile überschattet, ist, man kennt sich.
Ja.
Man kennt sich bis in die Fingerspitzen und man weiß unabgesprochen, wie der jeweils andere agiert. Dennoch, und ich hatte ja vorhin auch schon ein bisschen beschrieben, wie wir in den Anfangszeiten alles zu dritt gemacht haben. Das war in dieser Zeit sehr, sehr wichtig. Aber der Weg, uns dann auch zu eigenständigen Entscheidern zu entwickeln, der war nicht ganz so einfach. Aus dieser Konstellation, jeder macht alles, mussten wir uns dann finden und sagen, wir müssen uns aufteilen, sodass jeder seinen klaren Verantwortungsbereich hat, in dem er auch Entscheidungen trifft. Dann braucht man natürlich Strukturen, wie man sich abstimmt, irgendwo welche Entscheidungen gemeinsam getroffen werden, welche wirklich jeder für sich trifft. Da muss man diszipliniert sein und ich glaube, das ist auch die Frage, worauf du ein bisschen abgezielt hast und vielleicht ein bisschen der Nachteil, wenn man sich so gut kennt und wenn man Familie ist, sind vielleicht auch manche Hemmschwellen niedriger. und da ist es ganz wichtig, professionell miteinander zu arbeiten, faktenbasiert und zu akzeptieren, dass es auch innerhalb einer Familie oft verschiedene Meinungen gibt und dann muss man halt Kompromisse finden.
Wie überall. Ich stelle mir das überhaupt nicht einfach vor, aber offenbar klappt das ja sehr gut. Jetzt habe ich noch zu diesem Familienthema eine vielleicht auch ein bisschen ergänzende Frage. Du hast ja gerade schon erzählt, du hast zwei Töchter, sagtest du, ne? Wie alt sind die?
Die eine ist 3 Monate erst und die andere wird jetzt 4.
Genau. Ja, sehr schön. Ja. Und das ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz einfach. Wie schaffst du das? Also ich meine so als Geschäftsführer von so einem großen Unternehmen und dann zwei kleine Kinder. Ist wahrscheinlich auch nicht einfach, das immer zu verbinden.
Ist eine große Herausforderung. Ja, ich muss sagen, ich war, bevor ich Vater geworden bin, deutlich mehr unterwegs. Das ist weniger geworden, musste auch weniger werden. Aber ich habe natürlich einen sehr, sehr starken Rückhalt, auch durch meine Frau. Anders würde es nicht gehen. Und habe aber natürlich als Vater trotzdem den Anspruch, auch die Kinder mit aufwachsen zu sehen. Da kommt es mir natürlich zugute, dass wir hier auch in Trochtelfingen wohnen und die Wege sehr kurz sind. Und,
ja.
Genau, nichtsdestotrotz, Kinder sind eine tolle Herausforderung, aber muss natürlich mit in dieses Leben jetzt, oder musste sich so ein bisschen mitentwickeln, ja.
Ich sage nochmal vielleicht den Hintergrund auch für die Frage. Ich habe, also das Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf habe ich hier oft gehabt im Podcast und ich habe vor kurzem eine Aufnahme gemacht, die ist, als wir jetzt sprechen, noch nicht veröffentlicht, aber wenn ihr das hört da draußen, dann ist die schon online, könnt ihr mal nachgucken. Dr. Maike Schäffler, die ist Vorständin für IT-Produktion und Ähnliches bei der Westfalen AG, das ist ein großer Energieversorger in Nordrhein-Westfalen. Und da kamen wir auch auf das Thema, wie sie das geschafft hat mit Kindern und Beruf. Und irgendwann habe ich gesagt, diese Frage, die habe ich immer nur meinen weiblichen Gästen gestellt und nie meinen männlichen. Und habe ihr versprochen, das werde ich ändern. So, dementsprechend, also ist dir das irgendwie mal begegnet danach? Vielleicht einfach mal auf der Ebene gefragt, dass dich, als dann klar war, du wirst Vater, dass sich dann Leute gefragt haben, ja, wie willst du das dann schaffen noch hier als Geschäftsführer? Oder ist das wahrscheinlich etwas, wo alle selbstverständlich davon ausgegangen sind, das ist ja normal, läuft.
Ja, also die Frage wurde mir jetzt von außen nicht gestellt, aber die habe ich mir natürlich selber gestellt.
Ja, das glaube ich, ja.
Und habe ich natürlich auch mit meiner Frau viel diskutiert. Das ist das, worauf ich vorhin ein bisschen abgezielt habe. Man muss sich da neu aufstellen. Also, klar, es gibt sicherlich auch Fälle, wo einfach alles weiterläuft und zu Hause wird es halt gemanagt. Das ist aber nicht mein Anspruch und insofern bin ich weniger unterwegs, kann jetzt in dieser Familienphase vielleicht auch nicht jede Woche ein Abendevent mitnehmen, was ich vor der Familienphase vielleicht gemacht hätte.
Mhm.
Aber ich denke, da muss man sich einfach bisschen neu priorisieren und die Zeiten kommen ja auch wieder,
wo
es diese Räume wieder gibt. Genau.
Ja. Kommen wir mal zu dem großen Thema Lebensmittel, Nudeln und ich rede hier immer sehr viel über so Veränderungsprozesse, über Transformation und ich habe vor einiger Zeit mit dem CEO der Karl Kühne KG gesprochen, das sind die mit dem Sauerkraut, also es ist so neben Spätzle eines der beiden großen, sehr deutschen Lebensmittel, ne? So Sauerkraut, Rotkohl und dann Spätzle und bei denen ist es so, also die haben für sich auch erkannt gehabt, ja, also er sagte so schön, also Kühne-Produkte stehen bei ganz vielen auf dem Tisch und dann sind auch alle happy, aber irgendwie groß darüber nachdenken tut niemand. Also das ist ein sehr geringes Markenbewusstsein da und gleichzeitig waren deren, nicht nur deren, sondern grundsätzlich so die Umsätze, was Sauerkraut und Ähnliches angeht, eher rückläufig in Deutschland und wir haben darüber diskutiert, ob so diese Art von sehr traditionellen Lebensmitteln eher etwas verstaubt sind, so gerade, ne? Also wenn wir jetzt das mal auf Nudeln beziehen, wir haben irgendwie, also TikTok ist halb voll mit irgendwelchen Videos zu Ramen-Nudeln oder Udon-Nudeln oder ich weiß nicht was alles, was dann sehr asiatisch angehaucht ist oder dann sehr viel natürlich auch Italien und deutsche Nudeln gehen da häufig so ein bisschen als verstaubt und vielleicht veraltet unter oder so. Was ich natürlich persönlich überhaupt nicht so empfinde, habe ich ja schon gesagt. Aber bekommt ihr so etwas mit? Und wenn ja, wie geht ihr damit um?
Ja, also das ist eine wahnsinnig wichtige Frage und ein Thema, das uns jeden Tag beschäftigt.
Ja.
Es ist tatsächlich so, dass wir ich will jetzt nicht nur vom Produkt Spätzle sprechen, sondern so die deutsche Teigware, wenn man so will, ist beinhaltet Ei. Und das Thema Ei ist natürlich einerseits kritisch und eben auch ein bisschen diese Trends, die dann von anderen Ländern reinschwappen. Klar, die italienische Nudelkultur ist ja nicht weit von uns weg. Das nimmt auch immer mehr Einzug. Insofern kann ich bestätigen, dass so dieses typisch Deutsche schon unter Druck steht. Aber jetzt reden wir wieder von der Spätzle und von der Walznudel. Ein wahnsinnig stabil, ein stabiler Markt ist. Unsere Frage ist, wie schaffen wir es, das von in die neuen Generationen, in die TikTok-Generation reinzutragen, damit das eben weniger verstaubt ist, sondern eher einen hippen Charakter bekommt.
Ja.
Weil warum ist Ramen toll und eine Spätzle nicht?
Ja.
Gibt eigentlich keinen Grund dafür. Insofern, nee. Wir sind einerseits sehr stark in der Produktentwicklung, beschäftigen uns mit Themen, haben jetzt dieses Jahr eine vegane Spätzle auch auf den Markt gebracht.
Okay.
Quasi, wo wir das Ei durch eine pflanzliche Alternative ersetzt haben, um diese Ei-Kritiker zu bedienen, sage ich mal. Und auf der anderen Seite aber auch die Zubereitung, eine Spätzle, klar, ne, so, bei einer Spätzle denkt jeder erstmal an Cash-Spätzle, ein schweres Gericht. und die meisten lieben es auch. Aber mit einer Spätzle kann man ja viel, viel mehr machen.
Ja.
Wenn man grillt, machen wir gerne einen Linsen mit Spätzlesalat, kann man auch auf unserer Homepage anschauen. Ein wunderbar leichtes Gericht.
Ja.
Und wenn wir das mit auf Grillpartys bringen, ist der als erstes leer.
Ja. Das glaube ich. Kühne, die haben versucht, jetzt gerade ihre Produkte irgendwie tatsächlich mal radikal an anderen Stellen zu verwenden. Also sie haben angefangen mit einer Rotkohlpizza, die dann bei TikTok richtig viral gegangen ist. Er erzählte mir irgendwie, jetzt wollen sie irgendwie anfangen mit Sauerkraut auf Burgern. Könnte man ja auch mal schauen, wie man Spätzle so ein bisschen vielleicht mal überraschend einsetzen kann. Also Linsen mit Spätzle ist für uns beide jetzt eine so absolut selbstverständliche Kombination. Wenn ich das bei uns oben im Norden mache, schauen mich alle immer an, als ob ich irgendwie ein Auto wäre. Das versuche ich ja schon reinzutragen, aber mal so richtig tatsächlich zu überlegen, wie kann man vielleicht Spätzle nochmal ganz anders verwenden. Das wäre, glaube ich, ein ganz guter Weg.
Ja, tatsächlich habe ich da eine kleine Anekdote. Wir haben einen langjährigen Kunden in Japan, der unsere Nudeln importiert und mit dem haben wir dann vor 10 Jahren was circa ausgemacht. Jetzt versuchen wir mal, die Spätzle in Japan einzuführen.
Mhm.
Und dann haben wir das gestartet und das lief nicht so richtig. Und irgendwann haben wir dann mal gesagt, jetzt müssen wir mal eine kleine Marktforschung machen, gucken, was machen denn die Konsumenten mit den Nudeln. Und dann kam raus, die haben sie frittiert und abends vom Fernsehen als mit ein bisschen Salz und abends vom Fernsehen als Snack gegessen. Ja. So viel dazu.
Spannend. Okay, das Zweite, was ich mal ausprobieren muss. Das ist in der Tat sehr, sehr, sehr cool. Ja, bei euch sieht man so ein bisschen, also wenn man so im Supermarkt in das Nudelregal reinschaut, dann sind also Nudelpackungen sind, also von den italienischen jetzt mal abgesehen, häufig ja, die sehen irgendwie alle gleich aus. Und bei euch ist es, ich habe so den Eindruck, dass ihr versucht auch so ein bisschen über Marke zu arbeiten. Also die sehen deutlich stylischer und mehr nach Design aus als eigentlich alle anderen. Ist das auch mal eine bewusste Entscheidung gewesen zu sagen, wir wollen uns da abheben oder?
Absolut, ja. Also wir definieren uns sehr stark über Marke, wie du richtig sagst.
Mhm.
Und da spielt die Ästhetik eines Produktes eine absolute Rolle. Deshalb beschäftigen wir hier auch in-house Werbedesigner, die sich mit nichts anderem als mit den Verpackungen der Nudeln beschäftigen. Und wir versuchen dann natürlich am Puls der Zeit zu sein und die Hochwertigkeit des Lebensmittels, das wir anbieten, einfach auch über die Verpackung zu transportieren. Nicht nur das Thema Tradition und wie es Oma gemacht hat, sondern es ist ein Produkt, das im tagtäglichen Bedarf der Leute da ist und da muss in unseren Augen einfach ein starker Name dahinter stehen, dem man vertraut und so machen wir das. Ja.
Ich glaube auch Tradition in die Zukunft zu übersetzen, das funktioniert halt nicht nur immer mit dem Rückgriff auf die Vergangenheit. Also ein Mitbewerber von euch, der hat groß eine stilisierte Oma auf seinen Packungen abgedruckt und bei euch ist es halt super modern und sehr, sehr clean. Also letztlich das genaue Gegenteil. Also ich glaube, man muss sich häufig Gedanken machen, auch gerade mit so neuen Ideen, dass man eben nicht nur den Fuß in der Vergangenheit hat, sondern auch überlegt, wie kann dann Zukunft aussehen.
Absolut.
Das ist wahrscheinlich für so ein Traditionsunternehmen auch nicht immer einfach, aber wahrscheinlich der einzige Weg.
Das ist zumindest den Weg, den wir gehen.
Mhm.
Ich denke durchaus auch, denn die Tradition ist eine wichtige Botschaft.
Ja.
Von dem her will ich da jetzt gar nicht irgendwie gewichten, was besser oder was schlechter ist. Für uns ist aber wichtig, dass wir unseren Blick in der Zukunft haben und uns mit Anwendungen, also mit den Produkten so beschäftigen, dass es auch für neue Generationen gut funktioniert. Und dementsprechend ist es auch so, dass wir sehr, sehr viel Produktentwicklung betreiben. Beispielsweise haben wir vor 8 Jahren die ersten Nudeln aus Hülsenfrüchte auf den Markt gebracht, rote Linsen, Kichererbsen, die ja heute eigentlich überall verfügbar sind, war damals eine absolute Neuheit. Und auch wir produzieren, das wissen viele nicht, mittlerweile Ramennudeln.
Ja.
Also insofern versuchen wir schon auch zu sehen, wo wollen die Konsumenten denn hin, und ihnen da auch einfach das Angebot zu machen, ne? Und nicht einfach zu sagen, das, was man schon immer hatte, ist das Beste, sondern wir wollen da ja ein bisschen mitwachsen. Und das macht auch Spaß, weil so bleibt man am Puls der Zeit. Ja.
Das Thema Nachhaltigkeit, also so scheint auf jeden Fall bei euch sehr, sehr im Mittelpunkt immer zu stehen. Also wenn man hier herkommt, man fährt so eine Bundesstraße und dann sieht man schon an der Abbiegung zu eurem Werk irgendwie ein großes Banner irgendwie mit irgendwie Natur erleben oder irgendwie sowas Ähnliches und dann der große Kräutergarten, den ihr habt und Ähnliches. Wie kam das, dass ihr euch in dieses Thema mal, ja, auf dieses Thema mal so fokussiert habt und wird es dann auch wirklich umgesetzt oder wie funktioniert das?
Also für uns ist das eine Selbstverständlichkeit. Wir sagen hier immer ganz gerne, wir haben eigentlich nachhaltig gewirtschaftet, bevor es diesen Begriff überhaupt gab. Und weil es uns ein Stück weit auch eine Verpflichtung ist, wir kommen aus der Landwirtschaft, haben also aus unserer Historie heraus wirklich auch Erfahrungen in der Erzeugung der Rohwaren, die wir einsetzen, kennen uns deshalb auch aus mit Landwirtschaft und sind als Lebensmittelhersteller verpflichtet. Also wir verwenden die Flächen, die unser Land uns hergibt, um dort unsere Rohstoffe anzubauen. Und dementsprechend ist es unsere Pflicht, diese Flächen auch so zu bewirtschaften, dass die auch in 100 Jahren noch Erträge bringen. Dementsprechend ist eine Kreislaufwirtschaft wichtig. Wir arbeiten mit Landwirten zusammen, um Artenvielfaltsprojekte umzusetzen, von einem Ackergrünstreifen über natürlich eine Reduktion der Düngemittel, die eingesetzt wird auf der Landwirtschaft, um einfach dem Boden die Möglichkeit zu geben, aus eigener Kraft sich jedes Jahr wieder neu zu regenerieren. Und dementsprechend die Landwirtschaft, die Nachhaltigkeit ist für uns ein Selbstverständnis und geht ja dann weiter auch über recycelbare Verpackungen. Mittlerweile eine Papierverpackung bei uns mit dem Angebot, um diesen Plastikwahnsinn etwas einzudämmen.
Wie ist das mit dem Thema Ei? Du hast ja gerade selber schon von Ei-Kritikern gesprochen und jetzt ist ja nicht nur eine Lösung, wahrscheinlich dann vegane Spätzle zu machen, sondern auch weiter traditionelle. Wie geht ihr mit diesem Thema Ei um?
Zum einen versuchen wir oder machen konsequent, kümmern wir uns um eine gute Fütterung. Also wir haben sichergestellt, dass auch die Hühner kein gentechnik verändertes Futter bekommen. Wir arbeiten mit Hühnerhaltern aus Deutschland zusammen. Wir importieren also kein Ei, weil eben hier in Deutschland die Tierwohlaktivitäten doch auch im europäischen Vergleich noch etwas fortgeschrittener sind. Das unterstützen wir auch und ja, dementsprechend gucken wir, dass wir das Ei so gut wie möglich machen. Ich hatte es aber eingangs gesagt, wir schlagen 200.000 Eier jeden Tag auf. Und da wäre es natürlich jetzt irgendwo eine etwas komische Vorstellung, wenn wir 200.000 Eier jeden Tag von freilaufenden Hühnern auf der grünen Wiese bekommen, sondern das ist eine Landwirtschaft und umso wichtiger ist es, dass es den Tieren gut geht. Ja.
Mhm. Jetzt vielleicht als letzte Frage so in diesem Bereich. Jetzt hast du schon gesagt, dass ihr habt ja auch zum Beispiel Vertriebstätigkeiten in den USA, weit darüber hinaus. Wie Japan, merkt ihr so die Veränderungen der letzten, ich sag mal, 1-2 Jahre bei euch auch? Geopolitische Herausforderungen? Vielleicht auch veränderte Trends, also dass vielleicht manches dann gar nicht mehr gefragt wird. Plötzlich viel, viel teurere Rohstoffe jetzt und die Zolldiskussionen sind jetzt ja, glaube ich, nur so die Spitze des Eisbergs der letzten Wochen noch. Spürt ihr das und wie geht ihr damit um?
Natürlich spüren wir die Veränderungen, die es geopolitisch und wirtschaftlich gibt, jede einzelne davon. Als Beispiel, als der Krieg losgegangen ist, wurden Bevorratungskäufe gemacht. Das Gleiche bei Corona. Wurden ganz, ganz viele Nudeln gegessen, weil Nudeln natürlich ein haltbares Produkt ist. Hat bei uns dazu geführt, dass wir eine sehr, sehr hohe Nachfrage an Kleinverpackungen hatten. Auf der anderen Seite ist uns die Gastronomie komplett weggebrochen. Und das ist natürlich innerbetrieblich ein riesiger Managementaufwand, so eine veränderte Nachfrage von jetzt auf gleich abzubilden. Und das sind so Beispiele, wie uns das innerbetrieblich begleitet, aber jede einzelne Entscheidung, du hattest jetzt das Zoll angesprochen, betrifft uns natürlich und dem müssen wir uns auch widmen. Was, glaube ich, die allergrößte Herausforderung ist, neben diesen einzelnen, wie sagt man, diesen einzelnen Krisenherden, die ich jetzt so aufgezählt habe, ist, dass wir spüren, dass die Lieferketten immer unzuverlässiger werden. Ja. Weil natürlich angefangen von Wetterkapriolen, dann gibt es Regionen, wo komplett die Ernte ausfällt, was zu extremen Preisvolatilitäten führt. Aber selbst wenn man bereit ist, einen deutlich erhöhten Preis zu bezahlen, kann man sich gar nicht darauf verlassen, dass man die Ware bekommt. Und vor allem in einem Produktionsbetrieb ist ja auch wichtig, die rechtzeitig zu bekommen und dann, wann man sie braucht. Denn wir sind verpflichtet, unseren Kunden die Ware auf Bestellung ein paar Tage danach auch zuzustellen. Und deshalb ist das natürlich eine sehr sensible Lieferkette, wo wenig Spielräume drin sind. Und wenn ein Baustein der Lieferkette ausfällt oder sich verspätet, dann wirkt sich das komplett aus. Und das haben wir immer mehr. Das geht eben, ich habe jetzt das Thema Ernteausfälle genannt, aber auch Maschinenausfälle bei unseren Lieferanten oder so. Also das sind Themen, die sich deutlich häufen. Und auch wenn wir eine sehr regionale, sprich deutschlandweite Lieferkette pflegen, jetzt nicht so viel aus dem Ausland bekommen, spüren wir das sehr deutlich.
Ja. Das hat ja trotzdem Auswirkungen. Also wenn irgendwo, weiß ich nicht, in der Ukraine plötzlich große Teile der Ernte ausfallen, heißt das ja nicht, dass nur wenn man regional bestellt, dass das dann hier nicht eine Auswirkung hat, weil am Ende ist die Nachfrage ist ja das Problem, ne?
Genau. Aktuell kriegt man aus den Medien mit, USA neben den Zollthemen machen die ja auch aufmerksam durch eine Vogelgrippe, die in den USA grassiert. Das heißt,
die Eierpreise, die haben den Wahlkampf bestimmt.
Richtig, genau. Ja. Und es ist tatsächlich auch so, dass es in den USA kaum Eier gibt. Ja. Und denkt man ja, ein Ei ist ja eigentlich so der Inbegriff eines regionalen Produkts, aber nee, jetzt will die USA natürlich die Bestände aus Europa wegkaufen. Solche Themen, ne? Also ist alles natürlich global vernetzt, was ja auch gut ist, aber bringt natürlich Herausforderungen mit sich. Ja.
Von global vernetzt vielleicht nochmal ganz hierher zurück. Jetzt ist natürlich, also Spätzle-Produzent zu sein, ist natürlich der Inbegriff wahrhaft typisch schwäbischen Unternehmertums. Naja, okay, das wäre jetzt vielleicht das Auto oder ein Maschinenbauer. Aber du weißt, was ich meine. Also wenn wir vielleicht am Ende nochmal so dieses Thema Leadership angehen, gibt es, würdest du sagen, gibt es so was typisch Schwäbisches auch in Leadership und Führung?
Also ich denke, ich muss jetzt nicht anfangen, über die Klischees der Schwaben zu sprechen.
Schaffe.
Ich meine, wir sind in Baden-Württemberg hier mit sehr, sehr vielen erfolgreichen Unternehmen gesegnet und ich glaube, da ist dann schon was dran. Also dieses Thema Fleiß zeichnet uns aus und was uns jetzt wieder bei Alpgold, denke ich, sehr stark auszeichnet und auch erfolgreich gemacht hat, ist das Thema Bodenständigkeit. Wir schaffet mit, auf Schwäbisch gesagt, und sind hier nah bei den Leuten und sind in den einzelnen Vorgängen involviert. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir hier eben diese authentische, bodenständige Schaffermentalität schon ein Stück weit bewahren. Ja.
Da wäre ich jetzt sehr neugierig, weil das ist ja etwas, was gerade immer brutal diskutiert wird, dass es beklagt wird, dass es in Deutschland, also dass der Fleiß nachlässt und dass alle nicht mehr arbeiten wollen. Und gleichzeitig in den letzten, ich sag mal so anderthalb Jahren gibt es so einen Shift, dass, also davor war es ja gefühlt selbstverständlich, dass man so das hohe Lied von Work-Life-Balance und weiß ich nicht, die Vier-Tage-Woche wurde gefordert und ähnliches. Und dann angefangen mit Christian Klein von SAP, der dann gesagt hat, wir müssen alle wieder mehr arbeiten und ein bisschen mehr Fleiß auch zeigen. Also gibt es den schwäbischen Fleiß noch oder ist es auch so eine Erodierung gewesen in den letzten Jahren, dass das mehr Klischee als noch Realität war? Also jetzt du natürlich, klar, ne, also als Unternehmer, aber ich meine, du spürst ja auch so ein bisschen, wie das dann so, sagen wir mal, bei den Beschäftigten und bei den Leuten, die auch sich bei euch bewerben oder halt auch vielleicht auch nicht bewerben ist.
Ja, also natürlich merkt man das, dass das Thema Freizeit einen riesigen Stellenwert hat und auch jeder irgendwo für sich ein bisschen mehr Freizeit sucht. Und ich denke, es lässt sich aber, also die Diskussion über große Rahmenbedingungen wie 4-Tage-Woche oder weniger arbeiten oder so, mit der habe ich immer so ein bisschen meine Probleme, weil am Ende ist es so, dass wir als Unternehmen einen Output generieren müssen. Wir müssen natürlich produzieren. Wir arbeiten in einem Produktionsbetrieb und wir müssen die Produkte vermarkten und ich in meiner Wahrnehmung, wie wir hier arbeiten, ist es so, dass wenn die Mitarbeiter wissen, was ihr Beitrag ist zu dieser ganzen Geschichte, dann wird nicht diskutiert, ich will heute lieber an den Strand gehen, sondern dann kommt man und macht seine Arbeit. Und das ist wichtig, das beizubehalten, weil ich denke schon, dass wir als Ökonomie uns nicht aus dem internationalen Wettbewerb lösen können. Wir sind als Deutschland jetzt im dritten Jahr ohne Wachstum und ich denke schon, dass da was dran ist. Das wird ja jetzt auch von unserem baden-württembergischen Ministerpräsidenten schon so gesagt, dass wir da einfach auch was dafür tun müssen. Da müssen wir einfach alle mit anpacken und das Ruder rumreißen. Ja. Und ich denke, das geht am besten, indem man einfach.
Brauchen wir da mehr Ansprüche, glaube ich, ne? Also
genau.
Auf dem Weg hierher, also heute, als wir das aufnehmen, kam tatsächlich eine Berechnung für Wirtschaftswachstum im vergangenen Jahr. Und dann habe ich gesehen, gerade bei Spiegel Online war eine Schlagzeile, die total begeistert war, dass ein deutlich höheres Wachstum als erwartet. Dann habe ich reingeschaut und das Wachstum liegt bei 0,4%. So, und also, dass wir uns über 0,4% Wachstum freuen und sagen, deutlich höher, ja, es geht aufwärts. Ja. Also das ist ja schon, das zeigt ja, da ist irgendwas ganz verquer gerade.
Ja, und wenn wir als Deutschland, ich sage mal als Zugpferd in Europa am letzten Platz in der Wachstumskurve sind im Vergleich zu allen europäischen Ländern, dann müssen wir uns schon fragen, was ist in Deutschland, ich will nicht sagen, was läuft hier schief, sondern ist es der richtige Weg, den wir gehen oder was können wir tun, damit wir hier wirklich auch den Karren wieder ziehen? Und das sollten wir und ich denke, Europa braucht ein starkes Deutschland, um hier auch im internationalen Wettbewerb, man sieht, was auf der Welt los ist. Die Großmächte gehen alle ihre eigenen Wege. Die Verlässlichkeit auf transatlantische Partner wird weniger. Wir brauchen ein geeintes Europa, das wirtschaftlich stark ist und das auch aus eigener Kraft die Herausforderungen der Zeit stemmen kann.
Ja. Es gab, ich bin gerade überlegen, wer das war, aber vor kurzem ich glaube, in den Koalitionsverhandlungen zur Ampel vor 3 Jahren, gab es mal jemanden, der mehr schwäbische Hausfrau für die Haushaltsführung des Bundeshaushalts gefordert hat. Und ich glaube, es geht nicht nur darum, sondern auch so ein kleines bisschen schwäbische Arbeitsmentalität und vielleicht auch Innovationskraft. Ne? Also wer sich damit nicht auskennt, jeder glaubt ja irgendwie, weiß ich nicht, die Schwäbische Alb, das wäre hier einfach nur viel Landschaft und irgendwas. Aber es ist ja, wenn man hier über die Orte fährt, alle paar Orte gibt es dann mal irgendwie so einen fetten Weltmarktführer, der dann plötzlich hier mitten in der Landschaft steht, wie so ein UFO, weil hier einfach ganz, ganz viel starke, kleine, mittelständische Unternehmen entstanden sind. Ich glaube, so ein bisschen schwäbische Mentalität für Deutschland oder Europa, das wäre schon gut.
Ja, ich will jetzt uns Schwaben da nicht zu arg über den grünen Klee loben.
Was Schwäbisches ist.
Stimmt. Es stimmt schon. Wir brauchen auf jeden Fall Unternehmer, die auch bereit sind, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und was wir als Unternehmer uns, ich denke, da spreche ich für viele andere auch, uns wünschen, ist auch die Anerkennung von unternehmerischer Leistung und die Verantwortung, die für Mitarbeiter und Familien der Mitarbeiter hier getragen wird. Ich denke, das würde der Gesellschaft auch gut tun, wegzukommen von vielen Neiddebatten hin zu, wir sind stolz auf unsere Wirtschaft und auf die Unternehmen, die wir hier im Ländle und auch in ganz Deutschland haben dürfen.
Das war ein wunderschönes Schlusswort. Ja. André, die letzte Frage, die hier immer kommt, ist, du bist ja jetzt ab jetzt, hoffe ich, oder vielleicht auch davor schon, Fan der Chefetage und hörst immer rein, und deshalb kannst du jetzt natürlich die Gelegenheit nutzen, wen möchtest du denn hier bei uns mal hören? Willst du den Staffelstab weitergehen? Hast du irgendeinen Wunsch, wen ich mal einladen soll?
Du könntest ja meinen Bruder einladen.
Ja, das
nein, Spaß beiseite.
Das machen wir dann mal so in 2-3 Jahren, um zu gucken, wie sich
das
entwickelt.
Genau, das wäre nämlich spannend, wie er die Fragen beantwortet. Ich weiß es zwar, ja. Aber nichtsdestotrotz, ich aus aktueller politischer Entwicklung und so, es werden riesige Budgets diskutiert, und ich finde das wahnsinnig spannend, wie es nachher umgesetzt wird, wo die Gelder hinfließen und was vor allem auch im Bereich Infrastruktur getan wird. Also mich würde, ich nenne dir jetzt keinen Namen, aber ich nenne dir die Branche des generell des Bauwesens, wie sich so eine Branche darauf einstellt, mit hoffentlich kommenden Riesenaufträgen klarzukommen, weil ich finde das eine tolle, spannende Entwicklung. Und auch große Chance für unser Land. Ja.
Das ist eine sehr schöne Idee. Ich hatte tatsächlich noch niemand aus dem Bauwesen hier. Ja, muss ich mal ändern. Gute Idee.
Ja, ich denke, da wird auch geschafft. Ja.
Ah, absolut. Ha, ja. André, vielen herzlichen Dank. Das hat Spaß gemacht. Ja, ich drücke euch alle Daumen, dass das mit Spätzle so richtig nochmal, also dass Spätzle sozusagen das neue Rahmen weltweit wird und die ganze Welt kulinarisch auf Schwaben dann schaut.
Das ist eine schöne Vorstellung, und da tun wir viel dafür und freuen uns auch auf die Zukunft. Ja, vielen Dank für dein Interesse an mir und an Alpgold.
Danke dir. Wenn es euch da draußen auch gefallen hat, euch ein bisschen inspiriert hat und ihr jetzt Appetit auf Spätzle habt, dann lasst auf jeden Fall eine Rezension, einen Kommentar da, je nachdem, was ihr da bei der Plattform, wo ihr das gerade hört, machen könnt. Und das Allerwichtigste ist, abonniert die Chefetage und teilt sie in euren Netzwerken. Dann seid ihr auch beim nächsten Mal dann ganz bald wieder mit dabei. Da freue ich mich schon drauf. Bis bald. Tschüss.
Tschüss und alles Gute.